Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge, wie Kirchen die Öffentlichkeit täuschen und wie ahnungslose Journalisten ihnen dabei in die Hände spielen. Die Kirchen veröffentlichen dabei Informationen, die zwar im Prinzip korrekt sind, von denen aber von vornherein klar ist, dass die meisten Leute sie falsch verstehen werden. Und zwar in einer Weise, die für die Kirchen förderlicher ist, als wenn sie die ganze Wahrheit präsentiert hätten. Die meisten Leute erhalten diese Informationen allerdings gar nicht direkt von den Kirchen, sondern über die Medien. Und weil die Journalisten dort ebenfalls irregeführt werden, sind die Darstellungen, die die Medien verbreiten, dann oft komplett falsch, wo die kirchliche Vorlage lediglich missverständlich gewesen ist. Dies führt dazu, dass es nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist, dass die Medien falsche, kirchenfreundliche Darstellungen verbreiten. Man könnte auch sagen, unwahre Kirchenpropaganda. Die Sache wird dadurch noch problematischer, dass immer wieder auch Kirchenleute durch die kircheneigenen, missverständlichen Darstellungen getäuscht werden und sich falsche Darstellungen schon in kirchlichen Quellen finden oder Kirchenvertreter falsche Dinge verbreiten. Als Beispiel dient hier wieder eine Folge des Tagesspiegel-Podcasts Checkpoint, nämlich vom 1. Dezember 2023 mit dem Titel »Braucht Berlin Kirche? Vier Gründe, warum ihr« in Klammern »nicht« austreten solltet. In meinem letzten Beitrag »Sind Christen die besseren Menschen?« hatte ich gezeigt, wie der Chefredakteur des Tagesspiegels, Lorenz Marold, und seine stellvertretende Chefredakteurin, Anke Mürre, den Umstand, dass Kirchenmitglieder sich stärker ehrenamtlich engagieren, auf die christliche Nächstenliebe zurückgeführt hatten. In der Studie, auf die Marold und Mürre sich berufen, weist die EKD allerdings selbst darauf hin, dass das Mehrengagement in erster Linie auf die mächtige Infrastruktur der Kirchen zurückzuführen ist. Und in einer ähnlichen Auswertung sagt das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD sogar ausdrücklich, dass das Mehrengagement schwerlich auf Nächstenliebe zurückzuführen sei. Aber Herr Marold und Frau Mürre hatten die Studie, auf die sie sich beriefen, offenbar gar nicht gesehen. Stattdessen hatten sie ihre Informationen wohl aus einem Artikel im Tagesspiegel, der eine fehlerhafte Zusammenfassung eines kirchlichen Pressestatements darstellte, das selbst wiederum schon fehlerhaft war. Darüber hinaus fehlte dort der, zum Verständnis notwendige, Hinweis, dass das Mehrengagement der Kirchenmitglieder nicht auf Nächstenliebe, sondern auf die kirchliche Infrastruktur zurückzuführen ist. Statt Statistik geht es in diesem Beitrag um Finanzen. Am Beispiel des Tagesspiegel-Podcasts werde ich vier klassische Tricks aufzeigen, wie die Kirchen die Öffentlichkeit täuschen und wie Journalisten unkritisch falsche Informationen weiterverbreiten. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Journalisten kennt, Podcaster, YouTuber, aber auch Kirchenmitglieder, schickt ihnen diesen Beitrag. Die vier Tricks, die ich gleich entlarve, sollte man als Journalist, aber auch als Kirchenmitglied kennen. Beim Tagesspiegel überlegte Chefredakteur Lorenz Marold, ob er aus der evangelischen Kirche austreten soll. Aus diesem Anlass betrachteten er und seine Kollegin einige Aspekte der Kirchenmitgliedschaft. Ich werde Herrn Marold auf diesen Beitrag hinweisen, vielleicht überdenkt er seine Entscheidung, vorerst in der Kirche zu bleiben, dann noch einmal. Ein Thema waren natürlich die Finanzen. Hier zeigt sich auch, dass Herr Marold und Frau Mürre keineswegs völlig unkritisch sind. Sie weisen zum Beispiel darauf hin, dass Caritas und Diakonie nicht von der Kirchenmitgliedschaft abhängen.
Da sind wir schon beim Geld und das ist auch ein Hauptgrund, aus der Kirche auszutreten. Kirchensteuer ist auch schon ab und zu genannt worden. Wer getauft wurde und einer Arbeit nachgeht, der kommt nicht dran vorbei. Sehr wichtige Sache, sagt natürlich auch Erzbischof Koch.
Bleiben Sie in der Kirche, denn mit Ihrer Kirchensteuer verkünden wir die befreiende Botschaft von Jesus Christus. Fördern Sie unsere Kindertagesstätten und Schulen, Familien, kranke, alte und einsame Menschen. Dieses Angebot gilt Christen, Andersgläubigen und allen, die nach Gott suchen.
Amen. Ich finde das super, dass der Erzbischof uns das so gesagt hat. Es klingt ein bisschen, als wäre er im Vorwahlkampf und vielleicht ist es ja auch so.
Die Kirche ist immer im Wahlkampf.
Kirche ist immer im Wahlkampf. Ist auch so ein bisschen wie die, muss man ja sagen, wenn wir über Institutionen sprechen, vielleicht auch wie die etablierten Parteien, schwer unter Druck. Mhm. Aber er kämpft und wir gucken uns trotzdem mal an, ob das so stimmt.
Hier sieht man, Marold und Mürre wollen die Aussagen von Erzbischof Koch tatsächlich prüfen.
Man würde ja vermuten, das sagt ja auch Erzbischof Koch, dass das Geld vor allem für so soziale Hilfsangebote geht. Ne? Obdachlosenhilfe, Stadtmission, Krankenhäuser, Kitas, Suchtberatung, Frauenhäuser, alles, was eben Diakonie und Caritas, also die evangelische und die katholische Variante der Wohlfahrtsverbände, was die so auf die Beine stellen. Ja? Und geht die Kirchensteuer also an diese Wohlfahrtsverbände? Antwort ist eher so, Jein.
Ja.
Schließlich kommen Sie zu dem Ergebnis?
Die Wohlfahrtsverbände finanzieren sich also größtenteils nicht über die Kirchensteuer, sondern über Steuergelder und eben auch über Spenden. Dass deren Einrichtungen funktionieren, das hängt also nicht unmittelbar an unserer Mitgliedschaft in der Kirche.
Mhm.
Nun, diese Erkenntnis ist zwar richtig. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Zahlen, die die beiden hier betrachtet haben, richtig sind, sondern es liegt daran, dass nicht einmal die geschönten Zahlen, die die Kirchen zur Verwendung der Kirchensteuer präsentieren, daran etwas ändern. Denn wie haben die Top-Leute vom Tagesspiegel die Behauptungen der Kirchen überprüft? Mit Darstellung von den Kirchen.
Beide Landeskirchen haben in ihren Haushaltsplänen Diagramme, auf denen aufgeschlüsselt wird, wie diese Kirchensteuer tatsächlich anteilig verteilt wird. Und wenn wir das mal durchgehen, zunächst fürs Erzbistum, dann stellen wir fest, von 100 Euro Kirchensteuer gehen gerade mal 4,80 Euro an die Caritas.
Mhm.
Hier beziehen sich die beiden auf eine Darstellung des Erzbistums Berlin, die aufschlüsselt, wofür 100 Euro anteilig ausgegeben werden. Trick 1: Anteile statt tatsächlicher Zahlen. Und damit sind wir schon bei Kirchentrick 1. Diese Art der Darstellung, wie 100 Euro ausgegeben werden, ist bei den Kirchen sehr beliebt. Denn dabei ist nicht mehr zu erkennen, wie viel Geld tatsächlich ausgegeben wurde und welcher Betrag für die Kirchensteuer angesetzt wurde. Und weil dies nicht mehr erkennbar ist, erlaubt dies den Kirchen, die Anteile zu manipulieren. Dazu gleich mehr. Für echte Transparenz müsste die Darstellung die tatsächlichen Beträge in Euro enthalten, die für die verschiedenen Zwecke ausgegeben werden, das Gesamtaufkommen der Kirchensteuer und dann die Anteile, die sich daraus für die verschiedenen Zwecke ergeben. Denn zur Finanztransparenz gehört nicht nur, dass man irgendwelche Zahlen präsentiert, sondern dass diese Zahlen auch nachvollziehbar sind und man sich nicht darauf verlassen muss, dass die Kirchen bei den Anteilen nicht schummeln. Trick 2: Einnahmen statt Kirchensteuer aufschlüsseln. Und schummeln bringt uns direkt zu Trick 2. Marold und Möhre befassen sich auch mit einer Grafik der Evangelischen Kirche in Berlin, abgekürzt ECBO. Fast die gleiche Grafik findet sich auf der ECBO-Website unter Service Kirchensteuer in einem Video, das vorgibt, die Verwendung der Kirchensteuer aufzuschlüsseln. Das Video heißt: Was passiert eigentlich mit meiner Kirchensteuer? Hören wir mal rein. Hier wird eingeblendet: Ihre Kirchensteuer ist in guten Händen. Ausrufezeichen.
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was eigentlich mit Ihrer Kirchensteuer gemacht wird? Wir möchten Ihnen zeigen, wofür Ihr Geld genutzt wird. Im Jahr 2016 erhielten wir von unseren fast 1 Million Gemeindegliedern insgesamt 238,8 Millionen Euro Kirchensteuer. Ihre Kirchensteuer kommt verschiedenen Bereichen zugute. Um es anschaulicher zu machen, zeigen wir Ihnen, wie 100 Euro verteilt werden. Der größte Teil, also 63,7 Euro von 100 Euro, geht an die Diakonie und Kirchengemeinden, um etwa Gottesdienste, Kirchenmusik, Seelsorge, Jugend- und Konfirmationsarbeit zu ermöglichen. Mit 1,85 Euro wird die Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen finanziert, die Arbeit mit Jugendlichen sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Publizistik. In Bildung und Wissenschaft investieren wir von den 100 Euro 13,39 Euro. Um Gebäude zu renovieren und zu sanieren sowie Grundstücke zu erhalten, geben wir 11,59 Euro aus. Mit 1,07 Euro von 100 Euro unterstützen wir verschiedene christliche Kirchen und Projekte weltweit. Für Leitung und Verwaltung unserer Landeskirche geben wir 6,44 Euro aus. Von den 100 Euro gehen 1,85 Euro als Umlagen an die Union der Evangelischen Kirchen und an die Evangelische Kirche in Deutschland. Mit 1,01 Euro finanzieren wir die Ausgaben, die sich nicht in anderen Bereichen zuordnen lassen. Und hier können Sie noch einmal auf einen Blick sehen, wie Ihre Kirchensteuer verteilt wird. Mehr Infos über die Kirchensteuer finden Sie auf unserer Homepage unter www.ecbo.de/Kirchensteuer. Vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Kirchensteuer unterstützen.
So, liebe Hörerinnen, liebe Journalisten, wenn ihr jetzt glaubt, hier sei die Verwendung der Kirchensteuer aufgeschlüsselt worden, dann seid ihr der Kirche schon auf den Leim gegangen. Wie schon erwähnt, lässt die Grafik nicht mehr erkennen, wie diese Anteile zustande kommen. Dazu muss man wissen, wie hoch das Kirchensteueraufkommen 2016 war und wie viel von der Kirchensteuer tatsächlich für die jeweiligen Zwecke verwendet wurde. Informationen dazu finden sich in den Haushalten der Kirchen. Leider veröffentlicht die EGPO ihre Haushalte nicht. In Klammern, warum wohl? Stattdessen gibt es bloß eine grobe Übersicht für den aktuellen Haushalt, aus dem nicht mehr hervorgeht, wie viel Geld im Detail wofür verwendet werden soll. Trotzdem habe ich, sozusagen durch Zufall, die Haushaltsübersicht der EGPO für 2016 gefunden. Das erlaubt uns, zumindest einen Anteil aus der Grafik zu rekonstruieren und so herauszufinden, wie die EGPO die Anteile in der Grafik berechnet hat. Bei diesem Anteil handelt es sich um die Umlagen an UEK und EKD. Laut Grafik betrug der Anteil dafür 1,58%. Im Haushaltsplan waren dafür knapp 6 Millionen Euro angesetzt. Wenn 6 Millionen Euro 1,58% ausmachen, dann wurden insgesamt etwa 375 Millionen Euro verteilt. Aber hat die Frau aus dem Video nicht gesagt, das Kirchensteueraufkommen hätte 2016 nur 238,8 Millionen Euro betragen?
Im Jahr 2016 erhielten wir von unseren fast 1 Million Gemeindegliedern insgesamt 238,8 Millionen Euro Kirchensteuer.
Das sind nur 2/3 des Betrags, der in der Grafik aufgeschlüsselt wurde. Wo kamen denn die anderen 135 Millionen Euro her? Nun, das sind alle anderen Einnahmen der EGPO zusätzlich zur Kirchensteuer. In dem Video wird also gar nicht die Verwendung der Kirchensteuer aufgeschlüsselt, sondern die Verwendung der Einnahmen. Und das hat folgenden Effekt. Die übrigen Einnahmen verteilen sich nicht gleichmäßig auf alle Verwendungszwecke. Insbesondere sind hier die staatlichen Zuschüsse für Religionsunterricht und Bildung enthalten, die komplett in den Bereich Bildung und Wissenschaft fließen. Und das führt dazu, dass speziell der Anteil für Bildung deutlich größer erscheint, wenn man statt der Verwendung der Kirchensteuer die Verwendung aller Einnahmen ausweist. Nur, wenn die Kirche staatliche Zuschüsse für Bildung ausgibt, stellt das ja keine Verwendung von Kirchensteuer dar und der staatliche Anteil ist ja überhaupt kein kirchliches Geld. Die Kirchen schmücken sich bei dieser Darstellung quasi mit fremden Federn. Welchen Effekt dieser Trick hat, lässt sich bei der EGPO sehr schön zeigen. Scrollt man nämlich auf der Webseite mit dem Video weiter nach unten, dann findet man dort eine aktualisierte Grafik, die zwar genauso aussieht, wo jetzt aber offenbar tatsächlich die Verwendung der Kirchensteuer ausgewiesen wird. Und während in der alten Darstellung, die die EGPO in ihrem Video nach wie vor präsentiert, von 100 Euro noch 13,39 Euro für Bildung verwendet wurden, sind es jetzt nur noch 4,32 Euro. Durch die Umstellung auf die tatsächliche Verwendung der Kirchensteuer beträgt der Bildungsanteil jetzt also nur noch 1/3 dessen, was vorher ausgewiesen wurde. Oder umgekehrt, durch die Aufschlüsselung der Einnahmen verdreifachte sich der Anteil, der für Bildung und Wissenschaft ausgewiesen werden konnte. Ob Religionsunterricht und die Weiterbildung für Theologen und Religionslehrer Bildung darstellt, lassen wir hier mal außen vor. Durch die Umstellung auf die tatsächliche Verwendung der Kirchensteuer erhöhen sich typischerweise die Anteile für rein innerkirchliche Zwecke, weil dort ja keine oder weniger staatliche Mittel zufließen. So hat sich in der neuen Darstellung der Anteil für die gemeindlichen Dienste von 63,07 Euro auf 69,99 Euro erhöht. Auch für die Umlagen an UEK und EKD, die ich eben erwähnt hatte, werden jetzt nicht mehr 1,58 Euro ausgegeben, sondern 1,98 Euro. Aber werdet ihr jetzt sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Video war doch ganz klar von der Verwendung der Kirchensteuer die Rede und nicht der Einnahmen. Die Kirche wird uns doch nicht anlügen. Nun, in meinem letzten Beitrag, Sind Christen die besseren Menschen?, hatte ich ja schon gesagt, dass die Kirchen gerne Informationen veröffentlichen, die zwar technisch korrekt, aber irreführend sind. Und wie die EGPO es in diesem Video darauf angelegt hat, die Öffentlichkeit zu täuschen, können wir uns hier auf der Zunge zergehen lassen. Hören wir uns das Video nochmal an. Wenn man extrem aufpasst und der Kirche das Misstrauen entgegenbringt, das sie verdient, erkennt man, dass in dem Video streng genommen nicht ausdrücklich gesagt wird, dass die dort ausgewiesenen Anteile sich auf die Kirchensteuer beziehen. Gut, auf der Webseite heißt es zwar über dem Video Kirchensteuer erklärt und das Video heißt Was passiert eigentlich mit meiner Kirchensteuer? Auch beginnt das Video mit dem Titel Ihre Kirchensteuer ist in guten Händen? Ausrufezeichen.
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was eigentlich mit Ihrer Kirchensteuer gemacht wird? Wir möchten Ihnen zeigen, wofür Ihr Geld genutzt wird.
Und es geht weiter.
Im Jahr 2016 erhielten wir von unseren fast 1 Million Gemeindegliedern insgesamt 238,8 Millionen Euro Kirchensteuer.
Und?
Ihre Kirchensteuer kommt verschiedenen Bereichen zugute.
Ihr seht also, liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird nur gesagt, dass die Kirchensteuer verschiedenen Bereichen zugute kommt. Und das tut sie ja auch. Aber jetzt aufgepasst.
Um es anschaulicher zu machen, zeigen wir Ihnen, wie 100 Euro verteilt werden.
Habt ihr es gemerkt? Hier ist nicht mehr von Kirchensteuer die Rede, sondern nur noch von 100 Euro. Wenn ihr gedacht habt, damit seien 100 Euro Kirchensteuer gemeint, dann seid ihr quasi selbst schuld. Tatsächlich wird aber die Verwendung der Einnahmen aufgeschlüsselt, in denen eben auch Geld enthalten ist, das gar nicht von der Kirche kommt. Deshalb ist während der Aufzählung auch nie von Kirchensteuern, sondern immer nur von 100 Euro die Rede.
Der größte Teil, also 63,07 Euro von 100 Euro, geht an die Diakonie und Kirchengemeinden. In Bildung und Wissenschaft investieren wir von den 100 Euro 13,39 Euro. Mit 1,07 Euro von 100 Euro unterstützen wir verschiedene christliche Kirchen und Projekte weltweit. Von den 100 Euro gehen 1,85 Euro als Umlagen an die Union der evangelischen Kirchen und an die evangelische Kirche in Deutschland.
Erst nach dieser Aufzählung ist wieder von der Kirchensteuer die Rede.
Und hier können Sie noch einmal auf einen Blick sehen, wie Ihre Kirchensteuer verteilt wird.
Okay, die Aussage, auf der Grafik werde die Verteilung der Kirchensteuer dargestellt, ist falsch. Dies dürfte ein weiteres Phänomen kirchlicher Medienarbeit widerspiegeln, dass nämlich selbst Kirchenmitarbeiter von den kirchlichen Darstellungen getäuscht werden. Nun, ich kenne Herrn Marold vom Tagesspiegel nicht. Aber für mich wäre das schon ein Grund zum Kirchenaustritt, wenn meine Kirche mich auf ihrer Website so kackdreist verarscht. Zwar weist die EGPO in ihrer neueren Grafik offenbar die Verwendung der Kirchensteuer aus, das Video mit der irreführenden Darstellung findet sich aber immer noch unter Kirchensteuer erklärt. Erzbistum München. So, auch auf die Gefahr hin, regional etwas abzuschweifen, will ich doch zeigen, dass diese Unverfrorenheit kein Einzelfall ist. Dazu wenden wir unseren Blick von Berlin nach Bayern. Das Erzbistum München weist in seiner jährlichen Broschüre Informationen zur Kirchensteuer nicht die Verwendung der Kirchensteuer aus, sondern die Verwendung der Einnahmen. Dass dies Absicht ist und auf die Irreführung der Öffentlichkeit abzielt, wird an zwei Dingen deutlich. Erstens, als die Broschüre das erste Mal aufgelegt wurde, hieß es über der Aufschlüsselung tatsächlich noch, was passiert mit 100 Euro Kirchensteuer. Im Jahr 2010 wurden 100 Euro Kirchensteuer wie folgt verwendet. Das heißt, beim Erzbistum München weiß man ganz genau, dass sich die Leute für die Verwendung der Kirchensteuer interessieren, nicht für die Verwendung der Einnahmen, die ja auch nicht kirchliche Mittel enthalten. Allerdings wird in der Broschüre gar nicht die Verwendung der Kirchensteuer aufgeschlüsselt, sondern die Verwendung der Einnahmen. Das zeigt wieder, dass selbst kirchliche Mitarbeiter durch diese Darstellung getäuscht werden, nämlich hier derjenige, der diese Broschüre fabriziert hat. Im folgenden Jahr hat das Erzbistum diesen Fehler dann korrigiert. Allerdings nicht, indem jetzt tatsächlich die Verwendung der Kirchensteuer ausgewiesen wurde, die man in einer Broschüre mit Informationen zur Kirchensteuer ja erwarten würde, sondern es wurde lediglich die Überschrift geändert in Was passiert mit 100 Euro Einnahmen? Zweitens, der Bayerische Rundfunk brachte im Januar 2018 einen Beitrag, der zwar vorgab, die Verwendung der Kirchensteuer zu veranschaulichen, der allerdings auf der Broschüre des Erzbistums basierte und der deshalb gerade nicht die Verwendung der Kirchensteuer illustrierte, sondern die Verwendung der Einnahmen. Die Präsentatorin der Sendung, Irene Essmann, hat zwar die katholische Journalistenschule besucht, aber wie man kirchliche Zahlen interpretiert, wird einem dort offenbar nicht beigebracht. Das zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, meinen Beitrag hier zu liken und zu verbreiten. Beiträge wie diese, wo unkritisch Darstellungen der Kirchen weiterverbreitet werden, gibt es natürlich viele. Hier war es allerdings so, dass Frau Essmann tatsächlich mit 100 Euro Bargeld verschiedene kirchliche Einrichtungen aufgesucht hat und den Leuten den Betrag, der der Broschüre zufolge von 100 Euro auf solche Einrichtungen entfiel, persönlich in die Hand gezählt hat. Da wurde offenbar mehr Aufwand in die Darstellung gesteckt als in die Recherche. Und so kam Frau Essmann auch ins Münchner Ordinariat, um Generalvikar Peter Bär seinen Anteil höchstpersönlich in die Hand zu drücken. Dessen Lächeln war gewiss nicht gespielt, denn ihm musste klar sein, der Bayerische Rundfunk würde in der Sendung die Anteile aus der Broschüre der Öffentlichkeit fälschlich als Verwendung der Kirchensteuer präsentieren. Und er hat Frau Essmann nicht auf ihren Irrtum hingewiesen. Dass man sich beim Münchner Ordinariat des Unterschieds bewusst ist, zeigt der Umstand, dass die Überschrift in der Broschüre 2012 zu Einnahmen geändert wurde. Und da war Herr Bär auch schon Generalvikar. Damit wieder zurück nach Berlin. Trick 3: Nettokirchensteuer aufschlüsseln. Fassen wir noch einmal zusammen. Beide Kirchen, die Evangelische Landeskirche und das Erzbistum Berlin, nennen in ihren Darstellungen keine absoluten Zahlen, sondern sie weisen nur Anteile aus. Dadurch ist nicht mehr erkennbar, wie diese Anteile berechnet wurden. Die EGBO hat dies in der Vergangenheit dazu genutzt, statt der Verwendung der Kirchensteuer die Verwendung der Einnahmen aufzuschlüsseln, wodurch sich der ausgewiesene Anteil für Bildung verdreifachte. Das lag aber nur daran, dass staatliche Zuschüsse und Mittel von Dritten mit eingerechnet wurden. Das Erzbistum Berlin ist zwar nicht ganz so dreist, weist aber auch nicht die wahre Verwendung der Kirchensteuer aus. Und zwar aus mehreren Gründen. Ein Grund ist Trick 3. Es wird gar nicht die gesamte Kirchensteuer aufgeschlüsselt. Was hatten Marold und Mürre gesagt?
Beide Landeskirchen haben in ihren Haushaltsplänen Diagramme, auf denen aufgeschlüsselt wird, wie diese Kirchensteuer tatsächlich anteilig verteilt wird. Und wenn wir das mal durchgehen, zunächst fürs Erzbistum, dann stellen wir fest, von 100 Euro Kirchensteuer gehen gerade mal 4,80 Euro an die Caritas.
Mhm.
Auch das Erzbistum Berlin veröffentlicht seine Haushalte nicht, sondern nur grobe Übersichten, aus denen sich die Verwendung der Mittel im Detail nicht mehr entnehmen lässt. Der Zuschuss an die Caritas ist dort allerdings noch erkennbar. 2023 waren dafür 5,9 Millionen Euro angesetzt. Wenn 5,9 Millionen Euro 4,8% ausmachen, dann wurden insgesamt 123 Millionen Euro verteilt. Das entspricht allerdings nicht der Kirchensteuer, die die Kirchensteuerzahler tatsächlich gezahlt haben, sondern dem Betrag, der übrig bleibt, wenn man davon die Einzugsgebühr für die Finanzämter abzieht, 3%. Das Erzbistum weist also quasi nur die Nettokirchensteuer aus. Das ist aber unsachgemäß, denn tatsächlich werden ja 3% der Kirchensteuer für die Einzugsgebühr verwendet, fast 4 Millionen Euro. Ihr ahnt es sicher schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man die Einzugsgebühr außen vor lässt, erhöhen sich natürlich die Anteile für die anderen Verwendungszwecke. So kann das Erzbistum statt 1,84 Euro für Kitas 1,90 Euro ausweisen und statt 20,76 Euro für Schulen 21,40 Euro. Nun wäre es ja eine Sache, wenn das Erzbistum dabei schreiben würde, dass in seiner Darstellung quasi nur die Kirchensteuer aufgeschlüsselt wird, die beim Bistum ankommt. Stattdessen heißt es in der Darstellung aber, 100 Euro Kirchensteuer verteilen sich laut Haushaltsplan wie folgt. Das vermittelt den Eindruck, dass hier die komplette Kirchensteuer aufgeschlüsselt wird. Besonders irreführend ist, dass in dem Jahresbericht, aus dem die Darstellung stammt, direkt darüber von 172,4 Millionen Euro Kirchensteuern die Rede ist. Das sind 49 Millionen mehr, als in der Grafik verteilt wurden. Darin ist nämlich nicht nur die Einzugsgebühr noch enthalten, sondern auch noch 46 Millionen Euro, die anderen Bistümern zustehen, weil die Kirchensteuerzahler zwar dort wohnen, ihre Arbeitgeber die Kirchensteuer aber in Berlin abgeführt haben. Möchte nun jemand wissen, wie viel Kirchensteuer das Erzbistum Berlin zum Beispiel für Kitas verwendet, so wäre es naheliegend, den entsprechenden Anteil aus der Grafik, 1,9%, von 172,4 Millionen Euro zu berechnen, weil dieser Betrag ja über der Grafik als Kirchensteuer bezeichnet wird. Statt dem korrekten Wert von 2,3 Millionen Euro käme man dabei auf 3,3 Millionen Euro, knapp eine Million mehr. Dass in den 172,4 Millionen Euro 5 Millionen Einzugsgebühr enthalten sind und 46 Millionen Euro, gut ein Viertel des Betrages, anderen Bistümern zustehen, geht aus der Darstellung nicht hervor. Stattdessen verwendet das Erzbistum hier, ohne es zu sagen, zwei unterschiedliche Definitionen von Kirchensteuer auf ein und derselben Seite. Gerade sehe ich noch was. Auf der gegenüberliegenden Doppelseite findet sich ein Überblick. Darunter finden sich folgende Angaben: 375,8 Millionen Erträge und Aufwand, 79,5 Millionen Refinanzierung für Schulen und Religionsunterricht, 423,1 Millionen Rückstellungen für Pensionen und sonstige Verpflichtungen, 18,8 Millionen an Institutionen, 3,9 Millionen an Kirchengemeinden Personal, 5,1 Millionen an Kirchengemeinden Sachzuweisung. Wer nun aber glaubt, etwa weil alle anderen Angaben die Mittelverwendung betreffen, die 79,5 Millionen Refinanzierung für Schulen und Religionsunterricht seien die Mittel, die das Erzbistum, womöglich noch von der Kirchensteuer, für Schulen und Religionsunterricht ausgibt, der hat sich getäuscht. Das ist der Betrag, den das Erzbistum vom Staat für Schulen und Religionsunterricht erhält. Von der Kirchensteuer wird nicht einmal halb so viel dafür ausgegeben, etwa 30 Millionen Euro. Man hat regelrecht den Eindruck, dass, wenn im Jahresbericht des Erzbistums etwas missverständlich ist, sich das Missverständnis immer zugunsten der Kirche auswirkt. An der Darstellung des Erzbistums Berlin zur Aufschlüsselung der Kirchensteuer lässt sich auch sehr schön zeigen, wie die Kirchen ihre Darstellungen sozusagen unnötig kastrieren. Es handelt sich um ein Tortendiagramm. In der Mitte steht 100 Euro und am Rand stehen die Anteile in Euro. Würde man stattdessen in der Mitte das gesamte Kirchensteueraufkommen in Euro ausweisen und am Rand jeweils die Anteile in Prozent, dann ließen sich sogar die absoluten Beträge für die jeweiligen Zwecke berechnen. Trick 4: Plan statt Ist-Zahlen. Allerdings, selbst wenn die Berechnung der Anteile korrekt erfolgen würde, ergäben sich immer noch nicht die tatsächlichen Anteile. Das liegt an Trick 4. Für die Berechnung benutzen das Erzbistum Berlin und auch die EGPO überhaupt keine tatsächlichen Zahlen, sondern lediglich Planzahlen. Und diese Pläne sind Schall und Rauch. Beim Erzbistum Berlin zeigt sich das ganz besonders. Das Erzbistum plant seine Haushalte ausgeglichen. Das heißt, alles Geld, was laut Plan eingenommen wird, wird auch wieder ausgegeben. So plante das Erzbistum Berlin für 2021 mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 272,4 Millionen Euro. Wie ihr euch aber vielleicht erinnert, betrugen die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen 375,8 Millionen Euro, also über 100 Millionen Euro mehr als geplant. Allein bei der Kirchensteuer wurden 24 Millionen Euro mehr eingenommen als geplant. Folglich wurde natürlich viel mehr eingenommen, als ausgegeben wurde, und das Erzbistum Berlin hatte 2021 einen Jahresüberschuss von knapp 93 Millionen Euro zu verzeichnen. Das steht allerdings nicht auf der Doppelseite mit dem Überblick. Im Gegenteil, mir wird gerade klar, die Aussage auf der Doppelseite, die ich eben vorgelesen hatte, 375,8 Millionen Erträge und Aufwand, ist falsch, schlichtweg falsch. Denn wenn die Aufwendungen genauso hoch wären wie die Erträge, dann gäbe es ja keinen Jahresüberschuss. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass der Umstand, dass das Erzbistum regelmäßig Jahresüberschüsse erwirtschaftet, aus der Doppelseite mit dem Überblick gar nicht hervorgeht. Mit der Aussage, die Aufwendungen seien genauso hoch wie die Erträge, wird dieser Umstand aber aktiv verschleiert. Und diese Aussage ist falsch. Aufwendungen und Erträge sind in der Buchhaltung klar definiert und Jahresüberschüsse sind keine Aufwendungen und können auch nie welche sein. Wie dem auch sei, dass die meisten deutschen Bistümer regelmäßig Millionenüberschüsse erwirtschaften, ist kein Zufall. Denn die Kirchen planen ihre Haushalte konservativ. Das heißt, aus Gründen der Vorsicht werden die zukünftigen Einnahmen tendenziell zu niedrig angesetzt und die zukünftigen Ausgaben tendenziell zu hoch. Auf diese Weise ist man auf der sicheren Seite. Dies führt aber natürlich dazu, dass später die tatsächlichen Einnahmen in der Regel höher sind als geplant und die Ausgaben niedriger. Und das heißt, dass sich auch die Anteile für die Verwendung ändern. Und zwar sind die tatsächlichen Anteile tendenziell niedriger als die geplanten Anteile. Außerdem führt das oft dazu, dass die tatsächlich eingenommene Kirchensteuer gar nicht komplett wieder ausgegeben wird. Und wenn man die Ist-Verwendung der Kirchensteuer ausweisen würde, würde das auffallen. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass das Erzbistum Berlin in seinen Jahresberichten, wo es die Ist-Zahlen für das betreffende Jahr ja schon hat, trotzdem nicht die Ist-Anteile des betrachteten Jahres ausweist, sondern die Plananteile des aktuellen Haushaltsjahres. Transparenz ist jedenfalls nicht der Grund dafür. Bleibt mir nur noch der Hinweis auf den Titel des Jahresberichts, aus dem diese Darstellungen stammen. Er lautet Vertrauen gewinnen. Es zeigt sich also, eine aussagekräftige Aufschlüsselung über die Verwendung der Kirchensteuer muss auf Ist-Zahlen basieren, nicht auf Planzahlen. Und wenn man Ist-Zahlen benutzt, dann muss die gesamte gezahlte Kirchensteuer aufgeschlüsselt werden, nicht das, was nach Abzug der Einzugsgebühr übrig bleibt oder nur das, was wieder ausgegeben wird. Dabei denke ich an das Erzbistum Köln. Sondern, wenn Teile der Kirchensteuer nicht ausgegeben, sondern für die Zukunft zurückgelegt werden, dann ist das ja auch eine relevante Information, die aus der Aufschlüsselung hervorgehen sollte. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, welche Bistümer und Landeskirchen veröffentlichen denn solche ehrlichen Anteile? Ich gebe die Frage weiter an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn mir ist kein Bistum und keine Landeskirche bekannt, die das tut. und ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema, da wäre mir das sicher positiv aufgefallen. Es ist aber natürlich stets denkbar, dass irgendjemand seine Darstellung zwischenzeitlich verbessert hat und mir das einfach nur entgangen ist. Deshalb, falls hier kirchliche Finanzexperten mithören, melden Sie sich, falls Sie meinen, eine ehrliche Darstellung vorweisen zu können. Oder schreiben Sie es in den Kommentaren. Ich würde mich wirklich darüber freuen, denn ich könnte mein Leben auch sehr gut genießen, ohne immer wieder nasgeführte Journalisten korrigieren zu müssen. Meine E-Mail ist skydaddy@atheismus.de. Bisher muss man allerdings konstatieren, die Kirchen haben offenbar an Transparenz kein Interesse. Es ist ja nicht so, dass sie intern die Zahlen nicht hätten oder nicht berechnen könnten. Sie wollen einfach keine Transparenz. Denn wenn die echten Zahlen für sie günstiger wären, würden sie die ja mit Sicherheit veröffentlichen. Stattdessen täuschen die Kirchen Transparenz nur vor. Sie veröffentlichen Zahlen, die den Eindruck erwecken, als ob sie die Fragen der Öffentlichkeit beantworten oder als ob die Kirchen transparent seien. Dass die Kirchen Transparenz nur vortäuschen, heißt aber nichts anderes, als dass sie die Öffentlichkeit täuschen. Und ihre eigenen Mitglieder. Nur, solange die Medien und die Öffentlichkeit das nicht merken und die echten Zahlen einfordern, haben die Kirchen überhaupt keinen Grund, daran etwas zu ändern. Also liked und subscribed und teilt diesen Beitrag. Wenn ihr es nicht tut, unsere Hörer, wer soll es dann tun? 0,6% für Diakonie. So, wenn ihr fleißig geliked, subscribed und geteilt habt, gibt es jetzt noch einen Bonus. Herr Marold und Frau Mürre wollten ursprünglich auch wissen, wie viel die EGBO von der Kirchensteuer für die Diakonie ausgibt.
Bei der EGBO, also der evangelischen Variante, gehen von 100 Euro Kirchensteuer knapp 70 Euro an gemeindliche Dienste und Diakonie.
Ja, Verwaltung, ne?
Dahinter stecken Personal- und Sachkosten für die Arbeit der Gemeinden, aber auch Gottesdienste, Jugendarbeit, Konfirmationsunterricht und so weiter. Und in diesem Batzen steckt aber eben auch ein Anteil für die Diakonie. Wie hoch der genau ist, das sagt uns die evangelische Kirche nicht. Klar ist, dass die Diakonie lediglich 8% ihres Geldes von der evangelischen Kirche erhält. Das heißt, es kann nicht wahnsinnig viel aus der Kirchensteuer sein.
Die beiden sagen in ihrem Beitrag, dass die EGBO dieses Jahr mit etwa 263 Millionen Euro an Kirchensteuer rechnet.
Die evangelische Kirche rechnet in diesem Jahr sogar mit 263 Millionen Euro an Kirchensteuer.
Außerdem wissen sie, dass der Zuschuss der EGBO bei der Diakonie nur 8% der Erträge ausmacht.
Klar ist, dass die Diakonie lediglich 8% ihres Geldes von der evangelischen Kirche erhält. Das heißt, es kann nicht wahnsinnig viel aus der Kirchensteuer sein.
Offenbar haben die beiden nicht bemerkt, dass sie jetzt nur noch die Erträge der Diakonie hätten nachschauen müssen, um ihre ursprüngliche Frage zu beantworten. Wie viel wird von der Kirchensteuer anteilig für die Diakonie verwendet? Und ich weiß nicht, wo die beiden ihre 8% herhaben, aber ich habe sie aus dem Jahresbericht der Diakonie und dort finden sich auch die Gesamterträge, nämlich 19 Millionen Euro. 8% davon sind gut 1,5 Millionen Euro. Das heißt, die EGBO zahlt an die Diakonie jährlich etwa 1,5 Millionen Euro. Und bei 263 Millionen Kirchensteuer macht das 0,6%. Von der Kirchensteuer, die Herr Marold und Frau Mürre zahlen, fließen 0,6% an die Diakonie. Oder anders ausgedrückt, von 100 Euro Kirchensteuer gehen bei der EGBO 60 Cent an die Diakonie. Und das ist auch kein Rechenfehler. Dasselbe Ergebnis ergibt sich aus dem Haushaltsplan der EGBO für 2021. Ich wollte nur zeigen, dass die Top-Leute vom Tagesspiegel da selbst hätten draufkommen können. Ist-Zahlen habe ich nicht gefunden. Wenn das Kirchensteueraufkommen höher war als geplant, wäre der Anteil womöglich sogar noch niedriger. Das wäre doch eine interessante Info für Herrn Marold gewesen, der in dem Podcast ja überlegte, ob er aus der evangelischen Kirche austreten sollte. Es wäre auch eine interessante Info für die Hörer gewesen. Eine Info, nach der die Tagesspiegel-Redakteure eigentlich gesucht hatten, dann aber aufgegeben hatten, weil die Grafik, in der die EGBO die Verwendung der Kirchensteuer aufschlüsselt, die Diakonie nicht einzeln ausweist. Stattdessen weist die EGBO in ihrer Grafik eine Position gemeindliche Dienste und Diakonie aus. In dem Video, das wir schon besprochen haben, wird diese Position sogar als Diakonie und Kirchengemeinden bezeichnet, was normalerweise bedeutet, dass die erste Position den größten Anteil hat.
Der größte Teil, also 63,07 Euro von 100 Euro, geht an die Diakonie und Kirchengemeinden.
Tatsächlich macht der Anteil für die Diakonie aber nicht mal ein Hundertstel dieser Position aus. Normalerweise würde man so winzige Beträge unter Sonstiges fassen. Der Ausweis der Position gemeindliche Dienste und Diakonie suggeriert, dass die Diakonie daran einen nennenswerten Anteil hat. Wie ich vorhin schon sagte, für mich wäre es schon ein Grund zum Kirchenaustritt, wenn meine Kirche mich auf ihrer Website so kackdreist verarscht. Vielleicht überdenkt Herr Marold nach diesen Erkenntnissen ja seinen Verbleib in der evangelischen Kirche nochmal. Jedenfalls bestätigt sich hier wieder, auch in der neuen Darstellung geht es der EGBO nicht darum, der Öffentlichkeit und den Kirchensteuerzahlern die Fragen zu beantworten, die sie haben. Zum Beispiel, wie wird die Kirchensteuer tatsächlich verwendet? Nicht nur laut Plan. Und welcher Teil der Kirchensteuer geht zum Beispiel an die Diakonie? Wird die Kirchensteuer komplett wieder ausgegeben oder nur zum Teil? Oder auch, welcher Anteil der Kirchensteuer wird für Kitas verwendet? Das Erzbistum Berlin weist dafür ja immerhin einen Anteil aus. In den Grafiken der EGBO finden sich Kitas überhaupt nicht. Möglicherweise liegt das daran, dass dafür zum Beispiel im Haushalt 2021 nur 780.100 Euro Ausgaben angesetzt waren. Und davon kamen, haltet euch fest, nur 100 Euro aus Kirchensteuern. Okay, die 100 Euro sind allerdings außergewöhnlich niedrig. Aber mittelt man über die 4 Jahre von 2018 bis 2021, die im Haushaltsplan für 2020-21 dargestellt werden, so hat die EGBO in diesen Jahren durchschnittlich auch nur 0,4% der Kirchensteuer für Kitas verwendet. Also, Herr Marold, Frau Mürre, von Ihren Kirchensteuern geht 1% an Kitas und Diakonie. Zusammen. Falls ihr dies als Audiopodcast hört, auf YouTube gibt es eine Version, wo ich die Zahlen mit Darstellungen aus den Haushalten belege. Neuere und bessere Zahlen habe ich allerdings nicht, weil die EGBO, wie gesagt, keine detaillierten Haushalte veröffentlicht und auch keine detaillierten Haushaltsrechnungen. Für den Haushalt 2022 habe ich eine Aufschlüsselung der Ausgaben, also nicht der Kirchensteuer, gefunden und auch dort werden Kitas nicht erwähnt. Die Diakonie wird dort mit Ökumene und Weltmission zusammengefasst, die zusammen auf 1,7% der Planausgaben kommen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, es sollte deutlich geworden sein, dass die Kirchen fast alle Register ziehen, um Transparenz vorzutäuschen, wo keine ist. Es gibt zwar Bistümer, die detaillierte Haushalte veröffentlichen. Nur, wie gesagt, ich kenne kein Bistum und keine Landeskirche, die ehrliche, sachgerechte Anteile für die Verwendung der Kirchensteuer ausweist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass man, um die Tricks hier zu erkennen, Experte für Kirchenfinanzen sein muss. Selbst Wirtschaftsexperten, die zum Beispiel Jahresabschlüsse von Unternehmen analysieren können, reichen hier nicht aus, weil die Kirchen ja anders arbeiten und sich auch anders finanzieren. Und Experten für Kirchenfinanzen sind praktisch immer Mitarbeiter der Kirchen, also diejenigen, die die Darstellungen produzieren, die es zu hinterfragen gilt. Außer Carsten Frerk und mir kenne ich niemanden, der den Kirchen hier sachkundig auf die Finger schaut. Deshalb, liebe Journalistinnen, liebe Journalisten, ich biete Ihnen an, wenn Sie über Kirchenfinanzen berichten wollen, kontaktieren Sie mich unter skydaddy@atheismus.de. Ich recherchiere dann kostenlos für Sie, welche Informationen die Kirchen zu dem jeweiligen Thema liefern, ob sie irgendwelche Tricks anwenden und was für Fragen Sie der Kirche gegebenenfalls stellen können. Vielleicht stellt sich ja auch bei Ihnen heraus, dass praktisch nichts für Kitas und Diakonie ausgegeben wird oder dass die Kirche unehrliche Darstellungen veröffentlicht. Und deshalb nochmal der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer. Damit Journalisten überhaupt von diesen Tricks erfahren, müssen sie auf diesen Beitrag stoßen. Wenn eure Zeitung unkritisch falsche Anteile weiterverbreitet, weist unten in den Kommentaren darauf hin und weist auch eure Zeitungsredaktion darauf hin. Schickt ihnen einen Link zu diesem Video. Also liked und teilt auf Teufel komm raus. Bis zum nächsten Mal.